Comics sind Bildergeschichten, deshalb möchte ich diese Sendung mit einem Bild anfangen. Das Hörfunkstudio hier im SWR Funkhaus. An den Wänden helles Holz, schalldichte rote Türen, eine Glasscheibe, dahinter die Tontechnikerin und der Kollege aus der Tontechnik. Natürlich die Mikrofone, ein mit Stoff bezogener Tisch. Und an dem Tisch zwei Männer, einer im blauen Pullover, der andere im lila Hemd. Beide über 50, beide mit Brille und der eine davon sind Sie, Stefan Dinter. In einem Comic wäre über Ihrem Kopf jetzt mindestens so eine gewölbte Denkblase. Was würde man da drin sehen?
Da drin würde wahrscheinlich stehen, stimmt, habe ich jetzt gerade alles angeguckt und ich weiß nicht, ob die Farbe hier wirklich lila ist, aber meine Frau hat gesagt, ich darf das anziehen.
Denkblasen und Sprechblasen, die sind natürlich typisch für Comics. Sie sehen so aus wie kleine Rauchwölkchen. Da kommt der italienische Name Fumetti für Comics her. Wie finden Sie Sprechblasen eigentlich? Die machen doch jedes Bild kaputt.
Nö, überhaupt nicht. Sprechblasen sind eine der besten Erfindungen, die es überhaupt in der Kunst gibt. Comics sind ein Medium, was es geschafft hat, Text und Bild auf verschiedenen Ebenen so miteinander zu kombinieren, dass es ja eigentlich fast das perfekte Medium ist, finde ich. Also wenn man noch Musik dazu spielen könnte.
In meiner Kindheit hat sich an Sprechblasen ziemlich viel Kritik festgemacht.
Oh,
in die Sprechblasen passt ja kaum Text rein, also nur kurze Sätze, also verarmt die Sprache der Kinder, die das lesen. Und dann auch die Sprache der Comics selbst, echt, stöhnen, zack, Peng, Grummel, Kicher. Wie kann man mit so wenig Worten und dann auch noch mit Lautmalereien überhaupt eine vernünftige Geschichte erzählen?
Naja, die Worte sind ja eben nicht alles. Ne? Die Bilder sind ja mit dabei und das Zusammenspiel, die Balance von Wort und Bild muss stimmen. Man kann natürlich sagen, dass Comics verkürzen immer ein bisschen, aber das tun Filme genauso. Wir müssen halt auf Sachen zurückgreifen, die für Menschen visuell schnell verständlich sind. Und dieses Prinzip des Show, Don't Tell, was man im Film hat, kann man in Comics sehr gut machen. Das ist natürlich der Unterschied zur Literatur, die alles erklären muss, was der Leser sich vorstellen soll. Und der Akt des Weitervorstellens des Lesers ist impliziert, aber kann nicht geschrieben werden. Während in Comics natürlich all diese Beschreibungen der Landschaft zum Beispiel wegfallen, wenn der Zeichner gut zeichnet und wir die Landschaft sofort erkennen. Das ist ein Vorteil. Das kann ein Nachteil sein in sehr kurzen Geschichten, in denen man versucht, zu viel zu erzählen. Aber das ist tatsächlich ein Problem des Autoren, des Comic-Autoren, der Zeichner und Schreiber in einem ist, zu sehen, wie viele Seiten habe ich Platz, wie viele Bilder habe ich Platz und wie viel Geschichte kann ich da drin erzählen. Es gibt Comics, die sehr, sehr viel in ganz wenigen Bildern erzählen können, weil sie zurückgreifen auf Piktogramme oder andere Bildfolgen, die wir kennen. Also zum Beispiel dieses Schnarchen in Comics, wo man einen Baumstamm sieht, durch den eine Säge durchgeht. Ne? Da könnte man auch Schnarch-Schnarch schreiben. Der Inflektiv oder wie wir ihn den Erikativ nennen, weil Dr. Erika Fuchs den in Donald Duck so wunderbar verwendet hat. Im Grunde genommen geht man immer davon aus, dass man das wegkürzt, was man im Bild sieht und dass man im Bild das wegkürzt, was im Wort gesagt wird. Und das ist die Balance, die zu erreichen ist. Das ist die Kunst dabei.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Comic entwerfen, einen Comic zeichnen, da gibt es ja eigentlich Sequenzen zwischen den einzelnen Panels, den einzelnen Bildern. Wie funktioniert das? Also es geht ja nicht nur darum, das einzelne Bild zu entwerfen, sondern eben den Erzählbogen praktisch über eine Seite zu spannen.
Ja, das ist tatsächlich dann die große Kunst. Also wenn man das Einzelbild ansieht, hat man natürlich immer dieses einzelne Bild. Das spielt ja aber immer zusammen mit dem nächsten Bild und insgesamt ergibt die Gesamtseite wieder ein Bild. Und wenn ich eine Doppelseite habe, habe ich ein Doppelseitenbild und dieses alles muss zusammenspielen. Für mich ist das Schreiben von einem Comic eigentlich die wirklich große Kunst, also die Vorplanung, bis ich wirklich zum Zeichnen komme, dieses sich hinsetzen und zu sagen, okay, ich habe so und so viel Geschichte, es gibt bestimmte Mengen an Seiten, die sich anbieten für den Druck, einfach rein technisch gesehen, ist das ein Vierseiter, ist das ein Achtseiter oder wird das gleich ein 22er? Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dann fange ich mit sehr, sehr kleinen Skizzen an, auf denen ich erstmal anfange zu verteilen, wo sind die Beats der Story, also wo sind die Punkte, die erzählt werden müssen. Und dazwischen kann ich dann anfangen zu füllen. Und das ist ein sehr langes Hin- und Herschieben von winzig kleinen, also daumennagelgroßen Bildchen, die nur für mich lesbar sind. Und wo ich sehe, okay, wenn ich das hier rüber schiebe, dann brauche ich es vorher nicht erklären. Oder ich kann vorher was reinschieben, was ich nachher nicht mehr erklären muss. Und wenn das alles steht, wenn man das soweit hat, dass es funktioniert auf den Seiten, dann geht man eigentlich erst ans Zeichnen. Dann fängt eigentlich die einfache Arbeit an, ne?
Sie haben mehrfach den Begriff Kunst jetzt gebraucht.
Oh Gott, ja.
Und tatsächlich, die Erzählweise im Comic scheint ja einzigartig zu sein. Und es gibt den Begriff der neunten Kunst für Comics. Was hat es mit dem Begriff auf sich? Wo kommt der her?
Der kommt aus dem Frankreich der 60er Jahre, 1962, von Francis Lacassin im Grand Larousse eingebracht. Also in der Antike hatte man die sieben freien Künste. Das waren Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Sind die antiken Künste. Das wurde dann in der Neuzeit, in der Klassik würde ich sagen, auf fünf Künste reduziert. Die waren Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik und Architektur. Und ich gebe zu, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich kann das nicht aus dem Kopf.
Es ist trotzdem beeindruckend, das mal wieder erzählt zu bekommen.
Und in der Neuzeit kamen dann Foto, Film und TV dazu und damit haben wir dann acht Künste. Und Lacassin sagte, die Comics, die eben im späten 19. Jahrhundert in diese Form gekommen sind, die wir heute kennen, sind an sich, weil sie eine komplette Neukombination von anderen Künsten sind, eine neue Kunst und dann die neunte Kunst. Ob sie das jetzt zu einer Kunst macht, oder zu der Kunst, von der wir immer sprechen, wenn wir sagen, ja, Künstler machen dies und die Kunst macht das. Da kann man sich trefflich drüber streiten. Ich denke da nicht so viel drüber nach, ehrlich gesagt, weil wenn ich am Zeichnen bin oder am Schreiben, dann ist das für mich ein privater, kreativer Akt. Ich habe keinen Galeristen, ich kann nicht in der Hochkunst der heutigen Zeit bestehen, das weiß ich genau. Deswegen gehe ich so nicht ran. Wenn jemand einen Comic hat, den er besonders mag und sagt, das ist für mich Kunst, da bin ich vollkommen d'accord mit.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Verleger und Comiczeichner Stefan Dinter. Wie Comic als Kunstform funktioniert, haben wir gerade gehört. Wir haben auch das Stichwort Frankreich schon gehört. Frankreich eben in Europa dürfte das gelobte Land so ein bisschen sein. Dort gibt es kaum eine Buchhandlung, in der man nicht die neuesten Bande dessinée, also Comics, bekommt. Dem Comiczeichner Jacques Tardy hat man die höchste Ehrenbezeugung des französischen Staates angeboten, den Orden der Ehrenlegion. Er hat sie dann nicht angenommen. Aber wie kommt es, dass der Comic im Kulturleben Frankreichs einen so hohen Stellenwert hat?
Also ich würde jedenfalls den Orden der Ehrenlegion auf jeden Fall annehmen. Fangen wir mal so an. Es ist für mich immer noch nicht wirklich vollständig begreiflich, warum Deutschland eines der wenigen Länder in Europa ist, in denen Comics nicht so hoch angesehen sind wie in anderen. Also sogar Schweden hat eine bessere Comic-Kultur vom Ansehen her als wir. Italien, Spanien und Frankreich, also die ganzen romanischen Länder, sind einfach ganz groß in Comics und da gehört das wirklich einfach zur Kultur mit dazu. Es gibt immer wieder Theorien, dass uns der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus oder der pietistische Protestantismus dazwischen gekommen wäre. Aber ich glaube, eigentlich ist in Deutschland die Sache so, dass in den 50er Jahren diese Schmutz- und Schund-Kampagne, die gefahren wurde, als es hieß, das ist alles nur verderblich für die Kinder und eben diese Verkürzungen dann nur als Klischees gesehen worden sind und nicht auch als Vorteil. Und tatsächlich ist natürlich nicht jeder Comic ein guter Comic. Ich glaube, dass es eher daher kommt. Und in Frankreich ist eine ununterbrochene Kreativität seit den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts einfach da, wo Anthologie-Magazine immer verkauft worden sind, wo Hergé, der Tim und Struppi, was wahrscheinlich viele kennen, gezeichnet hat, ja in einem Pfadfindermagazin angefangen hat, in einem katholischen Pfadfindermagazin seine ersten Comics gezeichnet hat und dann da serialisiert hatte. Frankreich ist einfach ein Land, glaube ich, was ein ungebrocheneres Verhältnis zu seiner eigenen Kunst und zu seinen eigenen Künstlern hat. Das sieht man auch daran, dass sie eine komplett eigene Filmindustrie haben, die wirklich anders ist als die Filmindustrie irgendwo anders und die wirklich nur für dieses Land funktioniert. Eine Menge von den Filmen, die da, ich würde sagen, wahrscheinlich 80% der Filme, die in Frankreich rauskommen, laufen nie in Deutschland. Und immer wenn ich da bin, bin ich verwundert darüber, dass die Menschen wirklich einfach ins Kino gehen und französische Filme gucken. In Deutschland könnte ich nicht mal genau sagen, welches der neueste deutsche Film ist. Wahrscheinlich irgendwas mit Til Schweiger, aber mehr kann ich dazu halt dann auch wieder nicht sagen. Ich glaube, wir sind mit unserer Kultur einfach nicht so ganz im Reinen.
An den Comics kann es nicht liegen, weil die Erzählweise, die hat selbst Friedrich Schiller eingeleuchtet. Absolut. Da gab es einen Schülerstreich von ihm, die Aventuren des neuen Telemachs, das er an der Hohen Karlsschule irgendwie gezeichnet hat. Es gab aber auch zum Beispiel sehr erfolgreiche Zeichner vor dem Zweiten Weltkrieg, E.O. Plauen. Absolut. Mit Vater und Sohn in diesen Geschichten. Liegt es vielleicht auch daran, dass die zum Teil ja in Zeitungen veröffentlicht wurden und dadurch eben auch nicht diesen Buchcharakter bekommen konnten?
Das könnte sein, dass es über diesen Wegwerfcharakter nicht rausgekommen ist. Wobei ich den Akt des Wegwerfens von einem Werk dann irgendwann auch wichtig finde. Also das Werk ist vollendet, wenn es gelesen ist und wieder gelesen und dann irgendwann weggelegt. Man hat ja eine Menge Bücher, die man nie wieder liest. Die sind ja eigentlich auch weggelegt. Man bewahrt sie sich auf, weil es kommt garantiert nochmal der Zeitpunkt, an dem man die Glocke nochmal ganz lesen will. Es tut nur niemand, oder die wenigsten Leute tun das. Ja, ich meine, Goethe war ja auch ein großer Fan von Roland Töpfer, der in Genf erste Comics rausgebracht hat. Also die Bildgeschichte an sich, die Bildgeschichte ist ja die erste Geschichte, die Menschen überliefert haben. Also wenn man Höhlenmalereien anguckt, wenn man also ganz weit zurückgeht. Und da kann man eine Menge Sachen natürlich noch aus dem Hut holen. Die Trajanssäule, den Teppich von Bayeux, all diese Sachen. Wilhelm Busch, ein ganz großer Comic-Erzähler im Grunde genommen. Jetzt nicht nach meiner Definition von Comics vielleicht, aber so als Proto-Comic für mich ein großer Meister einfach.
Die Zurückhaltung des deutschen Publikums wirkt sich natürlich auch auf die Comic-Verleger aus. In Frankreich, habe ich mir erzählen lassen, geht ein neuer Comic mit einer Auflage von 50.000 an den Start. Ja. In deutscher Sprache hat mir David Basler von Edition Moderne in Zürich erzählt, da ist man etwas vorsichtiger, vielleicht eher 5.000. Und das sagt einer, der Jacques Tardy in deutscher Sprache veröffentlicht oder Marianne Satrapi mit ihrem Persepolis herausgebracht hat. Durch die Übersetzung werden die Comics ja nicht schlechter. Das Problem scheint ja nicht nur ein deutsches Problem zu sein, sondern es ist eins, das eben auch in Österreich und in der Schweiz eine Rolle spielt. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, dass das sich ändert?
Naja, was muss sich ändern, damit sich Verkaufszahlen ändern? Das ist immer schwierig. Also tatsächlich sind 5.000 Exemplare für einen Comic von einem kleinen Verlag. Edition Moderne ist eine der größeren. Normalerweise würde man wahrscheinlich eher mit 2.000 sogar anfangen. Wir brauchen mehr Leser, wir brauchen eine größere Akzeptanz von einem Medium, was schwierig zu erlernen ist, zu lesen. Wenn man es nicht als Kind gelernt hat, einen Comic zu lesen, ist es wirklich schwierig reinzukommen, weil diese Text-Bild-Kombination wirklich nicht einfach zu lesen ist. Man weiß nicht genau, wo soll man anfangen. Liest man erst das Bild, liest man erst die Sprechblase, liest man erst die ganze Seite, kriegt man diesen Gesamteindruck. Wir sind mit Comics nicht besonders sexy im Verkauf einfach, muss man sagen. Also die kommen nicht so rüber, die sind nicht wie ein Film, die sind nicht so einfach aufzunehmen wie ein Film, sind nicht ganz so kompliziert zu lesen wie ein Buch. Sie haben so einen Hybridstatus da auch immer ja ein bisschen, weil sie ein hybrides Medium auch irgendwo sind. Ich denke, wir bräuchten im Grunde genommen eine Kultur von Kindercomics und da sehe ich eine Menge passieren gerade. Also Comics, die wirklich für Kinder auch im ersten Lesealter gemacht sind und die Probleme von denen behandeln. Und wir bräuchten Comics für Jugendliche, die die Probleme von Jugendlichen behandeln. Und zwar aus der Sicht von Jugendlichen. Das kann ich als Ü50-Mann nicht machen. Da brauchen wir Leute, die gerade 20 sind, jeden Geschlechts und jeder Herkunft, die darüber berichten, was sie gerade tun. Weil uns fehlen Generationen von Comiclesern inzwischen. Die Kinder gehen von der Mickey Mouse relativ ohne Übergang zum Handy über. Und da hat man eine Menge Apps zur Verfügung, die einem eine Menge Entertainment bringen. Ich nutze das auch. Aber das ist sehr viel günstiger, als sich einen Comic zu kaufen. Und wenn die einzigen Comics, die ich für meinen Alter für meine Zielgruppe kaufen kann, Lizenzen sind, die eben irgendwelche Filme weiter verwursten, irgendwelche Fernsehserien weiter verwursten, dann bleibt es in so einem komischen Fantum, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Das ist gute Unterhaltung, aber es hat jetzt nichts wirklich was mit mir zu tun. Und ich denke, wenn ich mir Comics gerade in Schweden und in Frankreich angucke, die oft von Leuten sind, also zu meiner Zeit in den 80ern, Franck Margerin in Frankreich mit Ricky Bonlieu, Ricky Vorstadt heißt der Typ schon. Da ging es wirklich darum, was machen die denn eigentlich gerade? Und das ist bei uns was komplett fehlt. Wir haben ein paar Comics, die zurückblicken auf die Jugend so von 30-jährigen Künstlern. Vielleicht nenne ich jetzt Arne Belsdorf mit seinen Vorstadt-Comics. Aber das sind halt nur auch einfach nur, das ist eine Zielgruppe, die ist weiß, männlich, 30 und ist aus einer Vorstadt. Aber ich habe keine Comics von Drittgeneration türkischstämmigen Mädchen, die vielleicht Muslima sind und da was machen. Und da gibt es welche tatsächlich. Also es gibt von einer jungen Muslima einen Comic darüber, wie schwierig das ist, wenn das Kopftuch nass ist. Und das ist aber das schöne Kopftuch, was man tragen will. Und kriegt man das jetzt noch getrocknet rechtzeitig? Und da finde ich es interessant, weil da nimmt es tatsächlich einfach ein Thema auf. Nicht, dass ich Arne Belsdorfs Comic uninteressant finde. Aber das wäre am Puls der Zeit. Und ich denke, sowas brauchen wir wirklich. Junge Menschen, die ankommen mit einem Thema, was nicht sagt so, ich habe was wiederholt, was es schon gibt. Und man fängt immer über Wiederholung an, sondern die sich trauen zu sagen, ich berichte über das, was mir gerade passiert. Mein größtes Interesse als Verleger wäre, jemanden kennenzulernen, der wirklich so 20, 21, 22 ist und gerade darüber redet, was war eigentlich, als ich 15 war, was war, als ich 16 war. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass das einfach greifbarer ist. Und dann, wenn man so eine tradierte Weiterarbeit hat von Kindercomic zu Jugendcomic zu Erwachsenencomic, dann wird das ein fließendes Ding und dann kann ich auch einfach sehr viel klobigere Themen angehen, sehr viel schwierigere Themen irgendwann und auch in der Comickunst weiterkommen, weil dieses in einer Sprache sich ausdrücken können und eine Sprache zu verstehen, bedeutet ja, dass man dann anfangen kann, eben an schwereren Themen zu arbeiten einfach auch und die besser verstehen kann. Ich kann auch nicht von Schülern verlangen, dass sie von Hänschenklein direkt auf die Glocke umsteigen und alles verstehen, was da drin passiert oder auf den Faust. Ja, da gehört halt eine Vorbildung mit dazu und das ist was uns einfach wahnsinnig fehlt, finde ich.
Es wird ja einiges für den Comic getan. Also in den großen Feuilletons kann man Rezensionen, auch sehr kenntnisreiche Rezensionen lesen. Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung oder Tagesspiegel. Es gibt Preise. Im Literaturhaus Stuttgart wird jedes Jahr der Comicbuchpreis verliehen, der auch gut dotiert ist. Aber irgendwie stellt sich die Frage, ob diese Unterstützung in die richtige Richtung geht. Also kann man über das Feuilleton, kann man über Preise solche Autoren motivieren, die sie eigentlich suchen?
Ich glaube, das ist wunderbar für die Comiczeichner und Comicautoren. Einen Preis wie den von der Leibinger Stiftung zu bekommen, der einen tatsächlich lang genug alimentiert, um einen Comic zu zeichnen auch. Oder die Stipendien, die jetzt Berlin vergibt zum Beispiel, das sind auch gute Sachen. Was eigentlich mehr nötig wäre, dass Comics tatsächlich auch unterrichtet werden in den Schulen. Also ich habe ja eine ganze Weile, 5 Jahre lang hier in Stuttgart am Friedrich-Eugens-Gymnasium als Co-Deutschlehrer, also als Comiclehrer im Deutschunterricht arbeiten können, ein Drittel vom Schuljahr jeweils. Und da ging es um Literaturumsetzung in Comic. Also ging es eigentlich um Leseförderung und zu gucken, sprechen Schüler so auf Comics an, dass sie anfangen, wir haben den ganzen Wilhelm Tell zum Beispiel als Comic umgesetzt. Das geht. Das führt natürlich dazu, dass Comic auf einmal was wird, was beherrschbar erscheint. Und Comics haben ein sehr, sehr niedriges Eintrittslevel. Man kann einfach sehr schnell anfangen zu erzählen. Selbst wenn man nicht besonders gut zeichnen kann, kann man tolle Geschichten erzählen. Ich denke, Lehrer, die sowas übernehmen könnten, oder wenn man mehr in Schulen reingehen würde mit sowas, dann wäre das auch wieder da, weil es ist ein Medium, was ansonsten eigentlich fast nicht da ist. Die 12-Jährigen lesen halt leider nicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder vielleicht danke dem Herrn. Ich weiß es nicht. Das kann man sehen, wie man mag. Wenn Comics nur als Entertainment gesehen werden und nicht als ein relevantes Ausdrucksmittel, und das geht tatsächlich hauptsächlich über Schule. Das kann auch langweilig werden. Das kann auch sein, dass die dann sagen, Comics sind ja total langweilig, wir müssen schon wieder Comics machen. Aber das wäre mir lieber, als wenn sie keinen Kontakt mit einem Medium haben, was eben, ich denke schon für junge Leute immer noch eins ist, mit dem man viel machen kann. Was auch so Teamarbeit sehr toll befördern kann, weil es gibt natürlich Leute, die haben keine Routine im Zeichnen. Jeder kann zeichnen, aber die meisten Leute haben keine Routine darin. Aber die haben dann oft sehr gute Story-Ideen und man kann gut Leute zusammentun und die können sich gut zusammentun. Und heutzutage mit den Copyshops überall ist es sehr, sehr einfach, ein eigenes Comic-Heft erstmal rauszubringen. Und so dieser Erfolg, mir geht es ja gar noch nicht darüber zu sagen, ja, das ist dann toll fürs Medium oder sowas, sondern das ist auf jeden Fall was, was die Kreativität von jungen Menschen befördert. Klar, das ist jetzt ein Traum. Ja. Ich mache das jetzt einfach mal so auf, wenn man sagen würde, man würde in jedem Schuljahr auch einen Comic behandeln, so wie man in jedem Schuljahr ein Buch behandelt oder ein Gedicht oder den Kunstunterricht mit dem Deutschunterricht vernetzt und da was aufmacht. Das wäre wundervoll.
Der Comicverleger Stefan Dinter ist heute bei SWR 2 Zeitgenossen. Kleine kulinarische Frage zwischendurch. Essen Sie eigentlich gern Entenbraten?
Ja.
Das heißt, Sie sind kein Donaldist.
Ich bin kein Donaldist, nein, muss ich zugeben.
Donaldisten beschäftigen sich mit den Mitgliedern der Familie Duck und der Stadt Entenhausen.
Entschuldigung, Duck. Die Donaldisten sagen Duck.
Ich bin auch kein Donaldist,
jetzt, damit habe ich
mich verraten. Grundlage sind die Geschichten, die der Amerikaner Karl Barks gezeichnet hat und die geniale Frau Dr. Erika Fuchs ins Deutsche übersetzt hat. Ist es eigentlich typisch für die Comic-Szene, dass es so einen Expertentum gibt? Braucht es das vielleicht sogar?
Ja, ich denke mal, das gibt in jeder medialen Szene automatisch irgendwo Expertentum. Es sieht in der Comic-Szene vielleicht ein bisschen skurriler aus, weil man dann eben, die Donaldisten machen das sehr fröhlich und die machen dann durchaus auch Abhandlungen darüber, warum Donald Duck keine Hose trägt, aber nicht nackt ist. Aber sobald er ins Wasser fällt, sich immer die Hände vor seine Schamgegend hält und solche Sachen. Das finde ich interessant. Es hat so ein bisschen was Briefmarkensammlerisches vielleicht. Comics sind dadurch, dass sie ein serielles Medium sehr lange Zeit waren, hauptsächlich natürlich dazu schon prädestiniert gesammelt zu werden. Das ist, also ich habe durchaus kistenweise Comics zu Hause aus meiner Zeit, als ich noch wirklich viele gekauft habe. Und da bilden sich dann sehr, sehr schnell Fraktionen von Leuten raus, die ganz bestimmte Themen sich rausgreifen und an denen dranbleiben. Und das ist automatisch skurril. Also ich kenne einen Professor einer Universität, der die X-Men, diese Superheldengruppe aus Amerika, weiterschreibt mit Freunden zusammen in Prosa, weil sie sagen, dass an einem bestimmten Punkt, und nageln Sie mich nicht fest, 1982 oder sowas, die Geschichte eine Wendung genommen hat, die sie nicht vertreten können. Die gutieren sie zwar auch, aber sie können sie nicht vertreten. Und von dieser Stelle an schreiben die ihre eigene Geschichte weiter und kommen immer mal wieder vorbei auf Messen und lassen sich dazu Zeichnungen machen von Zeichnern, die da sind. Und ich finde es faszinierend. Ich finde es, einerseits ist es so, man belächelt es ein klein bisschen, andererseits muss ich sagen, was ist schlecht daran, kreativ zu sein? Ich finde es total interessant, dass Menschen sowas tun. Menschen sind Geschichtenerzählmaschinen einfach, finde ich. Das war immer meine Grundeinstellung zu allen Medien. Die versuchen immer und immer wieder eine Geschichte zu erzählen. Und wenn ich sie nicht zeichnen kann, dann kann ich sie halt schreiben. Und wenn ich sie nicht schreiben kann, dann kann ich sie singen. Oder ich weiß nicht, man findet seinen Weg. Und auch da wieder, dass dieser Einstieg in Comics so niederschwellig geht, dass man so schnell da Sachen machen kann, finde ich super interessant. Ich könnte mich jetzt nicht in den Donaldismus versteigen, weil das einfach nicht meine Welt ist. Donald Duck war für mich immer, ja, unterhaltsam, aber ich war halt mehr so ein Spider-Man-Typ. Ne?
Spider-Man war der Einstieg für Sie in den Comic, vielleicht auch der Grund selber, diese Geschichte dann zu verfolgen, diese Art zu erzählen.
Ja, also mein Einstieg war tatsächlich Asterix, weil mein Vater Asterix-Comics anschleppte und tatsächlich meine Mutter das nicht gut fand, weil sie dachte, das wäre schlecht für uns. Aber dann hat sie festgestellt, so, nee, das funktioniert gut. Und dann Lucky Luke habe ich sehr lange viel gelesen. Und Spider-Man war insofern toll, als in Deutschland gab es in den 70er Jahren, von denen wir jetzt sprechen, den sogenannten Phasenvertrieb. Das heißt, Hefte wurden gedruckt, wurden zuerst im oberen Drittel von Deutschland verkauft, im Norden, dann der Rest davon im mittleren Drittel und der Rest davon im unteren Drittel, also im Süden. Ich komme vom Bodensee, südlicher geht's nicht. Und das heißt, wir hatten irgendwann kam Spider-Man an und ich dachte, das sieht ja toll aus irgendwie, das sieht so anders aus. Und es war erschwinglich, ich glaube, es kostete eine Mark oder so. Dann habe ich das gekauft und dann hat er gegen irgendjemand gekämpft. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen, gegen wen, den bösen Geier oder das böse Rhinoceros. Spider-Man hat ja immer gegen irgendwelche Tiergegner gekämpft. Und dann stand da, am Ende war er verschüttet unter, sage ich jetzt mal, Felsen. Und dann steht da, wird Spider-Man aus dieser furchtbaren Situation rauskommen oder nicht?
Ein Cliffhanger.
Nächsten Monat erfahrt ihr mehr. Und nächsten Monat gehe ich natürlich in den Kiosk und nichts war da, weil der Phasenvertrieb war schon in Hessen durchverkauft gewesen. Und ich habe erst 3 Monate später das nächste Heft bekommen. Da war eine komplett andere Geschichte drin und ich habe nie erfahren, wie das weitergeht. Und dieses dann da sitzen und denken, wie hätte es sein können, dieses mir selber das Erzählen, war, glaube ich, so einer von diesen Einstiegspunkten von, ich könnte ja mal versuchen, das selber zu machen. Ich habe nie Spider-Man gezeichnet, muss ich dazu sagen. Mein erster gezeichneter Comic war ein Superman-Comic. Und ich bin erst sehr viel später nach New York, um zu sehen, wie Spider-Man gelebt hat und wo er gelebt hat und ja immer noch lebt in den Geschichten. Und das ist natürlich auch interessant, dass man eine Superhelden schafft, die nur in einer vertikalen Landschaft existieren können. Also Spider-Man muss sich ja immer mit seinen Netzen an irgendwelchen Hochhäusern festmachen. Der kann auf dem Land, kann er nichts machen. Ne? Und das ist natürlich für einen Jungen wie mich, der vom Land kommt, ne, so ziemlich toll. Alles ist riesenhoch und da könnte man was machen.
Stefan Dinter ist heute zu Gast in SWR 2 Zeitgenossen, Comiczeichner und Comicverleger, Independent Comics, das ist ja auch das Kerngeschäft Ihres Verlags. Was sind denn Independent Comics?
Das ist die große Frage. In Deutschland ist es einfach ein übernommener Begriff aus Amerika. In Amerika ist es so, es gab einfach immer die großen 2 Verlage, the Big 2. Das waren DC Comics, die Warner Brothers gehören, und Marvel Comics. DC, für die Leute, die es nicht kennen, Batman und Superman. Und Marvel, Spider-Man, die Fantastischen Vier, der schreckliche Hulk. Und die haben den Markt eigentlich komplett unter sich aufgeteilt. Auch gerade diesen Vertriebsweg, von dem ich vorhin gesprochen habe. Als die Undergrounds kamen, haben die neue Vertriebswege aufgemacht. Da kamen die ersten Comicläden auf. Da wurden Comics dann nicht mehr nur am Kiosk verkauft. Und dadurch, dass es in Läden verkauft wurde, war es einfacher, dafür zu produzieren, weil Kioskauflagen konnte sich sonst niemand leisten. Als die ersten Comics aufkamen, die nicht mehr sich dem Underground zurechnen wollten oder dieser Strömung zugerechnet werden wollten, die aber auch nicht bei den Big Two dabei waren, haben die sich Independent genannt, weil sie von diesem Vertriebsweg unabhängig waren. Also sie waren die unabhängigen Verlage, weil sie einen anderen Vertriebsweg genommen haben. Nicht am Kiosk zu sein.
Wie ist das bei Ihnen? Diese beiden Konkurrenten spielen ja hier keine Rolle, auch nicht für Sie. An welche Leser denken Sie und wo kaufen die Ihre Bücher?
Wir denken tatsächlich auch an die Comic-Buchhandlungsleser, also die Leute, die in Comic-Buchhandlungen gehen. Wir denken auch an Buchhandlungen, aber da wir keinen eigenen Vertreter haben, ist es schwierig, da reinzukommen. Unser Vertrieb liefert auch aus in Buchhandlungen. Wir haben Independent übernommen deshalb, und wir waren einer der ersten Verlage in Deutschland, die das gemacht haben, weil wir nicht sagen wollten, wir sind von einem Vertriebsweg unabhängig oder sowas, sondern es kam dann mehr auch noch, es gibt ja noch die Independent Musik dazu und das ist ja doch ein relativ eigener Musikstil dann. Und so eine etwas freiere Herangehensweise vielleicht, die weniger Marketing durchgeplant ist als die kommerzielle Musik sonst. Und wir wollten so dieses Mindset eigentlich mehr übernehmen und sagen so, wir kommen eigentlich mehr von dieser Sache, wir sind breiter aufgestellt, wir nehmen keine Lizenzen rein in den Verlag. Also wir haben 2 dann gemacht später mal, aber am Anfang war das einfach, wir machen keine Lizenzen, wir arbeiten nur mit Leuten, die wir kennen, wir sind klein. Wir wissen, dass wir klein sind. Wir werden nicht wahnsinnig viel größer werden auf die Tour, wie wir arbeiten. Aber das ist eine Art und Weise, wie wir gerne arbeiten wollen mit den Autoren. Und da kommt dann mehr Independent her. Und ich sehe, unser Publikum ist sehr, sehr heterogen. Also wir haben wirklich, wir haben jetzt ein paar Kindercomics, die gut laufen. Wir haben Comics, die wirklich nur für Erwachsene sind, einfach vom Thema her. Also wir haben von Lukas Kummer den Band Die Verwerfung über 2 Geschwister im 30-jährigen Krieg in den letzten Jahren, den ich wirklich also Leuten unter 16 nicht antun möchte. Gar nicht mal, weil er irgendwie jetzt irgendwas im Bild besonders darstellt, sondern weil er eine emotionale Brutalität hat, die wirklich exorbitant ist. Und wir haben Comics wie den Mathe-Comic, das ist eine illustrierte Mathematikvorlesung, der wird nur von Lehrern gekauft oder von Mathematikstudenten tatsächlich. Und da haben wir auch eine Klientel, die durchaus um die 70 ist teilweise. Also das ist sehr breit aufgestellt und ich bin da auch sehr froh drüber.
Was muss ein Autor mitbringen, dass er für Sie und den Zwerchfell Verlag interessant wird?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine Originalität von einer Idee. Das heißt, entweder was wir schon kennen, aber was anders beleuchtet ist, oder etwas, was ich noch nicht kenne. Das sind beides Sachen, die mich interessieren. Und meine beiden Mitverleger, Christopher Tauber und Asja Wiegand, geht das genauso, denke ich mal. Ich kann da für die sprechen. Der Stil muss nicht besonders extrem sein, jetzt von der Zeichnung her oder sowas. Es muss ein Stil sein, wo man merkt, dass der Zeichner oder die Zeichnerin sich drin wohlfühlt. Und dann muss es eine Geschichte sein, die mich interessiert und die gut erzählt ist und die originell genug ist, dass ich Lust habe, das Ding auch zu lesen tatsächlich. Und dann muss es jemand sein, der zu uns passt persönlich. Weil das ist die große Hürde. Wir sind ein Verlag, der halt doch immer wieder eben auf Messen und auch kleineren Veranstaltungen unterwegs ist. Und da sitzt man dann 3-4 Tage aufeinander. Und ich möchte gern mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich dann abends auch gerne noch essen gehe und nicht sage, hey, super, dass die Autoren jetzt alle weg sind, ich gehe ins Bett, das hat gereicht. Ich sage immer, wir haben ein familiäres Gefühl im Verlag. Und ich glaube, das umschreibt es vielleicht am besten. Wenn das so funktioniert, dann ist das gut.
Wie kann ich als Comic-interessierter Leser so ein Buch finden? Also mir würde jetzt hier in der Region Stuttgart, vielleicht auch in Baden-Württemberg, nicht automatisch eine spezialisierte Comic-Buchhandlung einfallen. Ich bin neulich in Frankfurt mal über eine gestolpert. Mhm. Und es gibt natürlich das Netz, aber wie erfahre ich von solchen Büchern, wenn ich nicht weiß, dass es den Verlag gibt, der solche Bücher macht?
Das ist die große Krux an der ganzen Sache. Der Finger ist tief in der Wunde. Also wir hatten in Stuttgart, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 4 Comicbuchläden eine ganze Weile. Und die haben alle nach und nach zugemacht. Jetzt haben wir die Sammlerecke draußen in Esslingen. Das ist ein sehr gut geführter Comicladen mit Antiquariat. Das ist mit einem riesigen Antiquariat. Also falls irgendjemand von ihren Zuhörern antiquarische Comics sucht. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Sammlerecke in Esslingen. Wir versuchen uns hauptsächlich im Moment, weil das die einzige für uns finanzierbare Art und Weise ist, übers Netz hauptsächlich zu kommunizieren, über Twitter und über Facebook. Wir haben unsere Pressearbeit immer besser gemacht, muss ich sagen, aber sind natürlich davon abhängig, dass Rezensionen in Zeitungen, in Publikumszeitschriften stattfinden auch einfach. Und das ist schwierig, das ist tatsächlich schwierig, da reinzukommen, weil die Konkurrenz natürlich groß ist. Meine liebste Rezension ist eine, die auf einem Blog läuft und einen Direktlink zu Amazon hat. Das muss ich leider zugeben. Ich weiß, dass es böse und furchtbar ist, aber ein Direktlink zu Amazon ist besser als alles andere. Oder einen Direktlink zu unserem Comicverkäufer Quimby, der auch im Internet verkauft. Aber es ist wirklich schwierig, weil die Comic-Fachmagazine, die noch rauskommen, die Comic-Szene und Alfons, eigentlich nur in Print erscheinen. Das heißt, sie richten sich genau nur an die Klientel, die es schon gibt. Und da ist, glaube ich, wenig Beifang zu holen. Und ich würde mir wünschen, dass gerade jemand, der ein Magazin vorhat, das Printding einfach weglässt und versucht, einen funktionierenden Webportal zu machen, der seine Autoren bezahlt und wo man einfach reingucken kann und weiß, eigentlich wird jede Neuheit gelistet. Man weiß, dass die da ist. Vielleicht wird sie sogar kurz vorgestellt. Unser Vertrieb versucht sowas, aber das ist natürlich tatsächlich dann auch nur, aber das ist dann halt Eigenwerbung. Und ich sehe leider nicht genug Comic-Kritik im Netz. Ich sehe auch noch nicht genug in den Zeitungen natürlich, aber im Netz könnte ich noch eine ganze Menge mehr brauchen. Es ist immer toll, wenn man über Leute stolpert, die so einen Vlog haben, einen Videoblog und dann auf YouTube auf einmal was von uns vorstellen. Da bin ich immer ganz angetan von.
SWR 2 Zeitgenossen hören Sie heute mit dem Stuttgarter Comicverleger Stefan Dinter. Sie haben jetzt schon das Internet angesprochen und das ist ja auch tatsächlich ein Ort, in dem Comics veröffentlicht werden. Mhm. Sie haben selber an einem Projekt mitgearbeitet, Hinter Türen hieß es. Um was ging es da?
Hinter Türen war ein Comic, der auch noch zu lesen ist im Netz, der auf Anregung des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen gestaltet wurde von Isabel Kreitz und mir. Wir haben ihn zusammen geschrieben. Isabel hat ihn die Bleistiftzeichnung gemacht, ich habe die Tuschzeichnung gemacht. Die Kolorierung ist teils von mir, teils von Ines Kort, teils von Asja Wiegand und Dennis Lehmann gemacht worden. Es ist ein Ding gewesen, dass Isabel mich angerufen hat. Wir haben schon viel zusammengearbeitet und gesagt hat, ich habe einen Comic angeboten bekommen für dieses Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Möchtest du mir helfen? Und ich habe gesagt, das ist jetzt aber nicht so ein Ding, wo am Ende jemand dasteht und sagt, das wäre alles nicht passiert, wenn sie das Hilfetelefon angerufen hätten. Und sie sagte, nee, eben überhaupt nicht. Das wollen die gar nicht. Die wollen einen Webcomic, der basiert ist für Handheld-Geräte, also tatsächlich auf dem Handy gut zu lesen ist, um eine Zielgruppe zu finden von jungen Frauen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie sich eigentlich in einer Gewaltsituation befinden, weil das überhaupt nicht so besprochen wird. Ja. Und das war ein sehr, sehr interessantes Projekt, weil wir uns auch sehr damit auseinandersetzen mussten, wie man einerseits einen herkömmlichen Comic auf der Seite gestaltet, ihn aber andererseits so formatiert, dass er im Netz scrollbar gut zu lesen ist. War eine ganz tolle Arbeit. Ich denke, es ist ein gutes Ding geworden auch einfach.
Wie eignet man sich so ein Wissen an? Also über Formate, die elektronisch sind und dann eben eigentlich ursprünglich mal Bleistift gezeichnet sind.
Ja, das ist was, das, also ich bin da immer noch relativ affin, muss ich sagen. Ich mag ganz gerne mit so Sachen rumspielen. Selbst wenn ich sie nicht selber dann mache. Wir haben da tatsächlich einfach mit Profis zusammengearbeitet, die uns gesagt haben, wir brauchen das und das. Das sind so, ihr könnt ungefähr so breit werden und ihr könnt ungefähr so hoch werden von den Bildern. Und dann war es für uns mehr ein mathematisches, geometrisches Ausmessen von Seiten, damit wir das so hinkriegen, dass es auf der Seite funktioniert, aber eben auch transportiert werden kann ins Web. Das Faszinierende daran war, dass zum Beispiel keine Sprechblasen in den Comicseiten drin waren, sondern die immer erst aufgeploppt sind, wenn man auf dieses Bild draufgekommen ist. So als ob die Dialoge erscheinen in dem Moment, wo man auf das Bild kommt.
Also so eine Art kleine Animation ist das.
Genau. Und das war für mich erstmal komplett fremd, weil das natürlich auch bedeutet, dass man eine Dramaturgie in den... Man hat immer eine Dramaturgie in den Sprechblasen natürlich, aber man musste die nochmal anders überdenken. Die Agentur, die das gemacht hat für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, hat da echt super Arbeit geleistet.
Ist das Netz ein guter Ort für Comics?
Ja, großartig. Man kann ganz schnell ganz viele Leser kriegen und kriegt dadurch ganz viel Rückmeldung. Und das ist für einen als Künstler zum Wachsen, als Autor. Also ich wünschte, es hätte es. Ich weiß nicht, ob ich Comics machen würde, wenn es das Internet schon gegeben hätte damals. Vielleicht hätte ich dann eher Film gemacht. Aber dieses direkte Feedback zu haben von Leuten, die einem sagen, das finde ich toll und das finde ich, oder das finde ich vielleicht nicht so gut. Das kann natürlich auch schlimm ausgehen, aber das ist ein super Ding, weil alles, was ich in Fanzines, also in diesen kleinen Heftchen, die wir gemacht haben, gelernt habe, war über die Leserbriefe, die wir bekommen haben. Und das war ein wichtiger Kritikpunkt für mich, einfach zu sehen, wie wird das rezipiert? Weil ein großer Schritt von den Autoren, finde ich, ist immer daran zu denken, wie kriegt der Leser das überhaupt mit, was ich da mache? Und man kann in Comics ganz blöde Fehler machen, die das Lesen sehr stark erschweren. Oder diesen Bruch, den man immer zwischen zwei Bildern hat, in dem der Leser ja weiterdenken muss, was gerade zwischen den beiden Bildern passiert, was ja die große Leistung bei Comics sowieso immer ist wieder, dass man das so erzählt, dass es auch funktioniert. Ne? Und das sind so Sachen, wo man sich schnell austoben kann im Netz. Es ist irrwitzig günstig, man hat eigentlich gar keine Kosten außer seiner eigenen Zeit. Man kann es schnell reinstellen, man kann mit ganz anderen Formaten rumexperimentieren. Das hat auch wieder Nachteile, weil wenn Webcomic-Zeichner sich bei Verlagen bewerben, machen sie alles im Print falsch, was sie im Web richtig machen. Also so Sachen wie Scan-Auflösung oder sowas, rein technische Sachen, die da reinspielen. Aber ich finde auch die Aktualität, die man im Web haben kann, wenn man will, also wie direkt man arbeiten kann. Naomi Fern, die hier früher in Stuttgart den Zuckerfisch für die Stuttgarter Zeitung gezeichnet hat, ist jetzt in Berlin und zeichnet einen täglichen Comic für den Tagesspiegel, der im Newsletter des Tagesspiegels, also online erscheint. Das heißt, die ist wirklich direkt am Puls der Zeit. Und das kann man eigentlich fast nur so machen.
Und beide Fälle hinter Türen und das, was Sie gerade beschreiben von Naomi Fern, sind Auftragsarbeiten. Ja. Wie kann ich als eifriger neuer Comiczeichner, der im Netz veröffentlicht, Geld verdienen?
Das geht, wenn man über koreanische Webseiten geht. In Korea gibt es eine große Kultur der Webcomics, die heißen da Line Webtoons. Und da gibt es verschiedene Anbieter, die hauptsächlich handybasierte Apps anbieten, die man aber auch normal im Browser lesen kann. Und da kann man seine Comics veröffentlichen. Und wenn die eine bestimmte Leserzahl überschreiten, dann fängt man an, Geld zu bekommen, weil die Seiten selber über Werbung Geld verdienen und das weitergeben an die Zeichner und Zeichnerinnen.
Aber das ist für einen deutschen Zeichner nicht realistisch.
Es gibt schon deutsche Zeichner, die da angefangen haben inzwischen. Also man muss dann natürlich wieder denken, okay, wie kriege ich die genügend Leute rein, die das auch mögen. Aber ich habe mir das jetzt ein halbes Jahr lang angeguckt und mir juckt's in den Fingern, da was zu machen. Ich werde nicht die Zeit haben, das zu tun. Aber das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich über so Sachen wie Patreon zu gehen, also Seiten, die...
Das ist Crowdfunding.
Das ist Crowdfunding, genau, ja. Also man zahlt quasi einen bestimmten Betrag rein und kriegt dann Extras. Also man kriegt die Comics zum Beispiel ein bisschen früher oder es gibt bestimmte Postkarten, die man nur als Patron bekommt, als Mentor quasi. Und darüber kann man tatsächlich auch, also Sarah Burini zum Beispiel, die den wunderschönen Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof über ihr eigenes Leben in einer WG mit einem Pony, einem sprechenden Pilz und einem Jazz-Trompete spielenden Elefanten schreibt, die macht über Patreon doch immerhin genügend Geld, dass man sagt, naja, die Miete ist mal gezahlt.
Wir sind am Schluss angekommen von SWR2 Zeitgenossen. Letzte Frage, lassen Sie Ihrer Fantasie mal freien Lauf. Wie sähe das Comicbuch aus, das Sie unbedingt mal rausbringen möchten?
Oh, wow. Ich habe mich viel in den letzten Jahren, eigentlich hauptsächlich, wenn ich über meine eigenen Sachen nachgedacht habe, damit beschäftigt, wie die Struktur von Comics funktioniert. Auf der Seite, wie man eine Dramaturgie anlegt, wie der Akt des Umblätterns wichtig wird für eine Dramaturgie. Und ich würde wahnsinnig gerne Comics von Leuten wie zum Beispiel Bernie Kriegstein aus den 50er Jahren im Original-Faksimile machen. Das wäre ein Ding, weil das sind Meister im Erzählen, im verkürzten Erzählen, im grafisch brillanten Erzählen. Das wäre so ein Ding, was ich wirklich gerne machen würde. Und ich träume eigentlich immer noch davon, einfach mal nur ein Buch darüber zu machen, wie man Comics unterrichten kann, weil ich das seit 20 Jahren jetzt in Workshops und an Schulen und in verschiedensten Elementen mache. Und man da, glaube ich, schön was zusammensammeln könnte, eben auch von anderen Leuten, die sowas gemacht haben. Wie kann man Comics wirklich den Menschen näher bringen als kreativer Akt? Nicht wie zeichne ich, sondern wie funktioniert Comic? Das wäre mein Ding.